nach der Mittagspause im Embedded and Gadget Track hier beim Linux-Tag 2012 hier in Berlin. Neben mir steht der Jörg Bleumann von der Medion AG. Er beschäftigt sich seit eigentlich der Geburtsstunde von Android mit der Entwicklung von Android. Ist hier auch Projektleiter bei Medion von dem Android-Team dort und stellt uns heute sein Hobbyprojekt hier vor. Und zwar geht es darum, mit dem Arduino-Mikrocontroller eine Märklin-Modelleisenbahn fernzusteuern. Ich gebe mein Wort weiter an Jörg. Ich bitte um einen kleinen Applaus für ihn.
Danke. Erste Frage, wie ist das mit dem Ton? Ist okay? Okay, das könnt ihr sicherlich besser beurteilen. Ja, danke für die kurze Einführung. Das Thema des Vortrags seht ihr da oben. Ich habe das Projekt in Vesta Arduino Tradition mal direkt auch so benannt, wie die meisten Projekte da heißen, mit irgendwas mit Uino am Ende. Also meins heißt Railuino und es geht darum, die Märklin-Bahn mit einem Arduino zu steuern. Slightly Extended Edition. Ich habe eine kürzere Version dieses Vortrags schon auf der letzten Open Rhein-Ruhr gehalten und ja, habe inzwischen einfach noch ein paar Sachen, mehr Beispiele da reingepackt, die ich hoffentlich auch gleich zeigen kann. Ja, hier mal der Fahrplan oder die Agenda für den Vortrag. Ich würde am Anfang ein bisschen was über Arduino selber erzählen, wenn da überhaupt Interesse und Bedarf besteht. Dann ein bisschen was über digitale Modellbahnen, wie das so funktioniert. Und dann auf die wesentlichen Probleme der Steuerung und der Rückmeldung eingehen. Und zum Schluss dann auch hier eine Live-Demo machen. Wie gesagt, wenn alles mitspielt. Vielleicht zwei kleine Disclaimer vorab, falls jetzt irgendjemand direkt sagt, boah, nee, das ist doch alles alter Kram, das gibt's doch schon. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, die digitale Modellbahn erfunden oder neu erfunden zu haben oder so, sondern einfach, ich wollte mit möglichst einfachen Mitteln, mit dem Arduino, diese Geschichte irgendwie steuern können. Mir ist klar, dass es da schon einen ganzen Haufen andere Projekte in dem Umfeld gibt. Disclaimer 2, wer die Sachen nachbaut und sich damit den Rechner oder die Modellbahn schrottet, ist selber schuld. Ja. So, vielleicht eine kurze Frage ins Publikum. Wer weiß zumindest, was Arduino ist? Okay, bleiben ein paar, die noch nicht so tief drin sind. Ich versuche mal relativ schnell durch die allgemeinen Arduino-Folien zu kommen, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe, wie ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Also, was ist der Arduino? Der Arduino ist eine einfach zugängliche Mikrocontroller-Plattform, die sich eben nicht im Wesentlichen an professionelle Entwickler richtet, sondern eher so an ja, Hobby-Bastler, Künstler, Schüler, sowas in der Richtung. Die ganze Geschichte ist ein Open-Source-Projekt, sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite. Ist sehr, sehr populär im Netz, also man findet extrem viel Material dazu, extrem viel Zubehör und ist auch preislich sehr günstig. Also man ist im Prinzip so ab 15, 20 Euro mit einem einfachen Board schon dabei und kann spielen. Das Ganze basiert tatsächlich auf professioneller Technologie, auf Atmel-Mikrocontrollern. Das heißt, man hat auf jeden Fall auch einen Weg, um von den Hobbyprojekten zu irgendwas Professionellen zu kommen, wenn man das tatsächlich später mal für Geld verkaufen möchte in Großproduktion. Die Programmierung geschieht in, ich würde mal sagen, einer überschaubaren Untermenge von C++ mit speziellen Bibliotheken. Da kommt man relativ schnell rein, weil man sich auch um viele Sachen nicht kümmern muss, die einem normalerweise in C++ so aufgebürdet würden. Und die Entwicklungsumgebung, da gibt es auch eine spezielle, die einem das Leben sehr einfach macht. Die ist in Java implementiert, läuft also auf den wesentlichen Plattformen. Und wie kommt das Programm in den Arduino? Naja, im einfachsten Fall mit dem USB-Kabel anschließen, einen Knopf drücken und dann läuft die Sache schon. Eine kleine Folie zur Hardware. Das links oben ist wahrscheinlich der populärste Arduino, Arduino Uno. Das ist so das Mainboard mit dem Mikrocontroller drauf. Es gibt den Arduino in ganz verschiedenen Bauformen, größer mit mehr I/O-Ports zum Beispiel, sehr kleine Arduinos, die dann eher dafür gedacht sind, auf irgendeinem Breadboard gesteckt zu werden. Oder sogar diese lustige Variante hier, Lilipad heißt die, die soll in Kleidung eingenäht werden und dann kann man irgendwo LEDs und Schalter und keine Ahnung was im T-Shirt haben. Die linke Hälfte sind also die Arduino Baseboards. Die rechte Hälfte, da sieht man zwei Beispiele für sogenannte Shields. Das ist eine der Stärken von Arduino. Es gibt für die normalen Bauformen festgelegte Positionen für die Header, also für die, ja, für die Pins, wo man dann Sachen noch draufstecken kann, Zusatzboards draufstecken kann. Und die Boards nutzen das und führen diese auch meistens durch. Das heißt, das rechts oben ist zum Beispiel ein Board, um Motoren anzusteuern. Das könnte ich da links draufstecken, entsprechende Library benutzen und dann kann ich damit meine Motoren steuern. Wenn ich zusätzlich noch ein Ethernet haben möchte, kann ich das noch oben draufstecken und kann dann so einen riesen Turm von Arduino und Shields bauen und da meine Anwendung mir zusammenstöpseln. So, das war die Hardware. Die Software, hatte ich gesagt, ist auch sehr einfach zugänglich. Das ist die Entwicklungsumgebung, die man normalerweise benutzen würde. Hat sehr wenige Knöpfchen, um die man sich überhaupt kümmern muss. Es gibt einen, um die Syntax zu prüfen, einen, um die Geschichte hochzuladen in den Mikrocontroller und dann eben noch so das Übliche zum Laden speichern. Das ist es eigentlich schon. Und man sieht auch schon an diesem Mini-Beispiel von Arduino-Code zwei grundsätzliche Merkmale. Da sieht man nämlich jetzt zwei Funktionen, die normalerweise in jedem Arduino-Programm, das heißt dann ein Sketch, vorhanden sind. Eine Routine, die heißt Setup. Da richtet man das ganze Gerät, den Mikrocontroller und die Zusatzhardware so ein, wie man sie gerade braucht. Und dann gibt es diesen Loop, der wird ständig durchgeführt, solange noch Strom vorhanden ist und das Gerät nicht ausgeht. Und man sieht auch direkt so ein paar grundlegende Kommandos. Mit Pin-Mode legt man zum Beispiel fest, ob irgendein Ausgabepin eben die Richtung aus oder ein haben soll. Und Digital-Write erlaubt mir dann eben die Pins wirklich anzusteuern, da 0 oder 5 Volt draufzulegen. Das Gegenstück dazu, Digital-In, gibt es natürlich auch. So, das war mein Arduino sehr in der Nutshell. Ich hoffe, diejenigen, die jetzt noch nicht viel damit zu tun hatten, haben einigermaßen eine Vorstellung. Sonst könnt ihr auch gerne nach dem Vortrag noch ein bisschen fragen, wenn ihr wollt. Ich würde dann jetzt gerne übergehen zu dem eigentlichen Anwendungsthema des Vortrags, wenn Anwendung nicht ein bisschen hochgegriffen ist, digitale Modellbahn. Ich habe das Thema vor 2 Jahren ungefähr wiederentdeckt, hatte das halt als Kind irgendwann mal und habe festgestellt, da hat sich einiges getan. Früher lief das so, es war halt eine analoge Bahn, die Schienen wurden irgendwie genutzt, um die Masse und den Strom, die Versorgungsspannung irgendwie zur Lok zu bekommen. Bei Gleichstrombahnen war es üblicherweise so, dass die beiden äußeren Schienen genutzt wurden. Bei Märklin ist es üblicherweise so, dass die beiden äußeren Schienen die Masse sind und in der Mitte noch solche Punktkontakte sind, die halt dann die Spannungsversorgung herstellen. Und jetzt unabhängig von Gleichstrom oder Wechselstrom, das war halt eben dann Märklin und der Rest der Welt, galt eigentlich immer so die Regel, die Geschwindigkeit der Lok ist proportional zu der Spannung, die gerade am Gleis liegt. Heute ist das alles völlig anders. Digital, komplett digital, schon relativ lange. Und das heißt im Grunde, dass man auch nicht mehr so unterscheidet zwischen Gleichstrom, Wechselstrom, sondern man hat eigentlich immer so eine Art pulsierende Gleichspannung auf dem Gleis, die gleichzeitig Versorgungsspannung ist, als auch Protokollinformationen zu den einzelnen Lokomotiven und Zubehörteilen trägt und die dann da ausgewertet werden. Das heißt, eben diese Proportionalität gibt es nicht mehr, sondern hat eher solche Datenpäckchen, die ständig wie in einem Ethernet oder sowas durch die Gegend wandern und dann entsprechend ausgewertet werden müssen. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Der Nachteil ist, dass alles irgendwie teurer geworden ist, ist so mein Eindruck. Aber die Vorteile sind, man hat deutlich weniger Kabelsalat. Früher musste man, wenn man mehrere Lokomotiven fahren lassen wollte, halt alle möglichen Gleisabschnitte voneinander trennen, mehrere Trafos haben und so, das war sehr aufwendig. Das geht heute im Prinzip alles mit einem großen verbundenen Gleisgefüge. Und optischer, netter Nebeneffekt, das Spitzenlicht bei den Lokomotiven hat halt eine feste Helligkeit. Früher war das immer so hell. Bitte? Ah, es war draußen, okay. Früher war das halt immer so hell, wie die Lokomotive gerade schnell war. Damit das alles funktioniert, brauchen sowohl die Lokomotiven als auch Zubehörartikel wie Weichen oder Signale Decoder. Alles im System hat, wie wir das so als Softwareentwickler gewöhnt sind, eine eindeutige Adresse, wird darüber angesprochen und kriegt dann irgendwelche Kommandos. Auch hier gilt, wie wir das als Softwareentwickler gewöhnt sind, bloß nicht sich auf ein einheitliches Protokoll einigen, sondern jeder macht sein eigenes, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Bei der digitalen Modellbahn hat Märklin schon sehr lange eigene Protokolle. Da gibt es eins, das Märklin Motorola, das MM ist im Prinzip das alte Format von Märklin. Dann gibt es jetzt ein neueres, das nennt sich MFX. Das ist so eine Art Plug-and-Play für Modellbahnen. Man stellt die Sache aufs Gleis und es wird alles direkt erkannt. Und außerhalb der Märklin-Welt, denke ich, ist DCC das Wichtigste, also ein offenes, standardisiertes Protokoll, das dann eigentlich die meisten anderen Hersteller benutzen. Auf dem Bild da oben sieht man mal so einen kleinen Decoder, der wird halt in den Log eingebaut und ja, der regelt dann die Geschichte innerhalb der Log. In der Märklin-Welt gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, die ganze Geschichte wirklich zu steuern. Ich denke, bei den anderen Herstellern sieht es eigentlich ähnlich aus. Die wirklich preisgünstigste Lösung ist da oben diese Infrarotfernsteuerung. Da habe ich halt die Möglichkeit, 4 Lokomotiven maximal mitzusteuern, die auf festen Adressen liegen müssen. Und ich habe dann so ein spezielles Anschlussgleis, wo eben der Infrarotempfänger drin sitzt. Und der erzeugt dann aus den Infrarotsignalen das eigentliche Signal, was aufs Gleis geht und schickt die Pakete an die Lokomotiven. Das ist sowas in den Startpackungen für kleine Kinder im Prinzip drin. Dann die brauchbare Lösung, würde ich sagen, ist diese Mobile Station. Das ist das, was man hier unten sieht. Kabelgebunden, kann verschiedene Protokolle inzwischen, auch bis hin zu DCC und kann neben ja, fast beliebig vielen Lokomotiven auch Weichen steuern, Zubehörartikel und solche Geschichten, ist also deutlich leistungsfähiger. Da liegt man, wenn man die einzeln kauft, irgendwie so vielleicht bei 100 Euro oder sowas. Die Profilösung ist dann diese Central Station da unten, Touchscreen, im Prinzip steckt da ein kompletter Linux-Rechner drin, kann Gleispläne darstellen, all solche Spielereien und das ist auch das einzige Gerät, was mir zumindest, wenn man es einfach kaufen möchte, eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen kann, wie meinem PC. Also da ist ein Ethernet-Anschluss drin, das kann ich irgendwie dann ins WLAN bringen, da kann ich dann von meinem iPhone aus mit der App die ganze Geschichte steuern. Da ich jetzt eben Softwareentwickler bin und auch so aus diesem mobilen Umfeld komme, hat mich ein bisschen geärgert, dass ich hier unten für dieses Ding tatsächlich irgendwie so 600 Euro aufwärts ausgeben soll, bloß um nachher mit meinem PC vielleicht die Sache steuern zu können oder mit irgendeinem Mobiltelefon. Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt, was kann ich machen, wie kann ich da irgendwie mich reinhängen und die Sache selber steuerbar machen. Und ich habe zuerst mit der Infrarotlösung experimentiert, bin aber inzwischen bei dieser Mobile Station Lösung gelandet und die möchte ich jetzt auch vorstellen auf den weiteren Folien. So, also, das erste größere Thema ist dann eigentlich das Thema Steuern. Diese Mobile Station 2 ist, um das Ganze ein bisschen zu erklären, wie das zusammenhängt, also das Gerät hier, ist ein reines Bediengerät. Da wird nicht das eigentliche Protokoll drin erzeugt, was nachher auf dem Gleis wirklich liegt, sondern das passiert in dieser Anschlussbox hier, die dann mit dem Gleis verbunden ist. Das heißt, hier ist im Prinzip das GUI drin und hier ist irgendwas drin, das nennt sich Gleisformatprozessor, der dann eben Kommandos von dem GUI wirklich übersetzt in irgendwas, was zyklisch auf das Gleis gesendet wird. Die Kommunikation zwischen eben diesem Bediengerät und der Anschlussbox benutzt den CAN-Bus. Das ist ein standardisierter Bus, der so unter anderem aus der Automobilindustrie, glaube ich, bekannt ist. Und das heißt, der grundlegende Aufbau davon ist auf jeden Fall mal bekannt und es ist sogar eine ältere Version von diesem Protokoll bekannt, was hier gesprochen wird zwischen dem Bediengerät und der Gleisbox. Irgendwann hat Märklin mal ein bisschen was dokumentiert, hat es dann aufgegeben mit der Dokumentation, aber ein bisschen was existierte auf jeden Fall. So, dann dachte ich mir, da muss doch irgendwas zu machen sein mit dem Arduino. Und tatsächlich, wenn man bei den verschiedenen Online-Shops guckt, bei denen man sich Zubehör für den Arduino besorgen kann, da gibt es tatsächlich einen solchen Shield, der mir einen CAN-Bus anbietet, mit dem ich halt mich dann an irgendwelche Systeme dranhängen kann, die CAN nutzen. Ich glaube, die Leute haben das ursprünglich entwickelt, um sich wirklich ins Auto reinzuhacken und da so Diagnosedaten vom Motor abzugreifen, aber das konnte mir ja egal sein. Also es gab halt dieses Shield, kostete irgendwie 30 Euro, glaube ich, habe ich bestellt und damit konnte ich dann loslegen. Dazu gibt es auch direkt eine kleine Library, die man einfach dann runterladen kann im Netz, und die grundsätzlich die Möglichkeiten hat, Pakete auf den CAN-Bus zu schicken und Pakete vom CAN-Bus zu empfangen. Da gab es ein paar kleine Problemchen, ein paar Anpassungen waren nötig, aber das war keine riesengroße Sache. Also ging relativ schnell dann wirklich zur Sache. Das ist dieses CAN-Shield, was ich bestellt habe, was ich im Moment auch noch nutze. Da ist eigentlich sogar viel mehr drauf, als ich tatsächlich brauche. Also hier die beiden Chips in der Mitte sind eben der CAN-Prozessor und der Transceiver für den CAN. Oben das neunpolige ist eben der Anschluss, wo man nachher das Kabel dann zur Gleisbox legt. Es sind halt noch Sachen drauf, die ich eigentlich nicht brauchte, aber die nice to have sind. Anschluss für SD-Karte. So ein kleiner Joystick ist da drauf, das heißt, man könnte auch noch irgendwie ein bisschen das Ganze bedienen. Ich habe die Möglichkeit, ein GPS anzuschließen und hier unten sogar noch ein LCD-Display. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert bis jetzt. Ja, die erste Aufgabe war halt, das Ganze zu verbinden mit der Gleisbox. Da braucht es ein Kabel zu. Das ist alles jetzt keine Standardverbindung an der Stelle. Insofern muss man ein bisschen gucken, wie die Belegungen auf beiden Seiten sind. Was ich hier brauche, ist ein Kabel, das von dem Standard-Sub-D-9-poligen Stecker auf einen Mini-DIN-Stecker geht, der gar nicht so einfach zu bekommen ist. Aber man kann den bei einem anderen Modell beim Projekt im Internet bestellen. Ansonsten ist das ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Und ja, die Belegung auf beiden Seiten seht ihr ja, im Prinzip gibt es zwei Leitungen, die eigentlichen Daten vom CAN tragen, und dann gibt es eben das übliche Masse- und Versorgungsspannung. Und das Schöne ist, die Versorgungsspannung kommt hier aus der Kiste. Das heißt, im Prinzip versorgt dann meine Gleisbox auch direkt den Arduino mit Strom, wenn ich es möchte. Kann mir also das extra Netzteil sparen. So, wenn ich die Verbindung mal hergestellt habe und dann anfange wirklich zu programmieren, dann ist ja eine interessante Sache eben das Protokoll. Ich hatte gesagt, das ist CAN-Bus, da gibt es eigentlich dann gewisse Standards, nämlich CAN-Bus-Nachrichten sehen eigentlich immer so aus, dass sie einen Header haben von 29 Bit und dann hinten bis zu 8 Byte Daten tragen können. Und dann ist halt die spannende Frage, wie sind jetzt in dem speziellen Anwendungsprotokoll hier von Märklin die einzelnen Nachrichten belegt, wie werden die Datenpakete wirklich genutzt. Und das ist halt wenigstens in Teilen dokumentiert. Oben das mit den geschweiften Klammern ist eigentlich so die Standardsicht auf den CAN-Bus. Also es gibt links diese beiden ID-Felder, Standard-ID und erweiterte ID. Dann gibt es eine Länge, die sagt, wie viele Datenbyte sind eigentlich da, und dann kommen meine 8 Datenbyte. Und links sieht man, dass diese ID-Felder jetzt eigentlich bei Märklin ein bisschen anders genutzt werden. Da gibt es so eine Priorität drin, die aber eigentlich keine große Rolle spielt. Dann kommen irgendwann 8 Bit mit einem Kommando, das wirklich sagt, was jetzt Sache ist. Dann kommt ein Bit, dass, wenn ich die Nachricht schicke, 0 ist, aber wenn eine entsprechende Antwort zu mir zurückkommt, halt 1 ist, das Response-Bit. Und dann gibt es noch einen Hash, der die Sendestationen eindeutig identifiziert. Dann eben die Länge und hinten die Datenbytes, und in den Datenbytes steht dann je nach Nachricht irgendwas drin, die Adresse der Log oder was auch immer. Ja, und das Ganze ist halt in den meisten Fällen wirklich so ein sauberes Frage-Antwort-Spiel. Also ich sage dem der Gleisbox, was ich gerne machen möchte. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte gerne die Geschwindigkeit irgendeiner Lokomotive erhöhen, und dann kommt entweder zurück, hat nicht funktioniert, oder es kommt zurück, ja, du hast die Geschwindigkeit der Lokomotive erhöht. Und eigentlich kommt immer meine Nachricht nochmal zurück mit diesem Response-Bit gesetzt. Ja, die Library, die es schon gibt für diesen CAN-Shield, wie gesagt, bis auf kleine Problemchen, kann sie im Prinzip senden und empfangen. Das ist eigentlich, was man braucht. Ich kann Pakete rausschicken und Pakete empfangen und analysieren. Und der Rest ist dann ja einfach nur Bit-Schubserei und viel ausprobieren. Wie gesagt, einige Kommandos sind dokumentiert für so grundlegende Sachen wie Geschwindigkeit, Richtung, Licht und so. Irgendwann ist Märklin dann selber mal abgewichen von dieser Dokumentation und hat die nicht mehr gepflegt, aber das ist ein Startpunkt, von dem man aus ganz gut loslegen kann und sich dann weiterentwickelt. So, die wichtigen Protokolle sind auch eigentlich alle unterstützt, also die beiden reinen Märklin-Protokolle und eben dieses offene DCC-Protokoll, und irgendwann hat Märklin da Tricks aufgekauft, dann haben sie das auch noch mit da drin. Also das geht, ich kann verschiedene Arten von Decodern ansprechen. Und ja, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme, entweder weil die Beschreibung ja veraltet ist oder irgendwas Widersprüchliches, kann ich einfach Sniffing betreiben. Das Ganze ist halt ein Bus. Und wenn ich hier irgendwelche Kommandos an dem echten Bediengerät auslöse, kommen die bei allen Teilnehmern an. Das heißt, ich kriege eigentlich sämtliche Kommunikation zwischen dem Bediengerät und der Gleisbox auch im Arduino mit. Also ich kann einfach munter mitloggen, was so passiert, wenn ich irgendwelche Kommandos manuell auslöse, und dann daraus schließen, was ich wohl senden muss, um die gleichen Sachen automatisiert hinzubekommen. Das ist eigentlich ganz hübsch, und da kommt man eigentlich auch relativ schnell weit. Ja, das war eigentlich so das Thema Steuern. Und das andere wichtige Thema, zumindest wenn man irgendwas automatisieren möchte bei der Modellbahn, ist eigentlich Rückmeldung. Rückmeldung ist dann die Frage, wo ist eigentlich welcher Zug gerade? Und da gibt es technisch verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Eine sehr einfache Möglichkeit sind Schaltgleise. Das sieht man hier auch auf dem Foto, ist allerdings ein bisschen unscharf geworden. Das ist in dem Fall einfach ein Gleis, wo wirklich in der Mitte ein kleiner Mikroschalter ist, der in zwei Richtungen bewegt werden kann und wieder zurückspringt. Und wenn eine Lok drüber fährt, die haben ja im Märklin-Fall so einen Schleifer in der Mitte, tickt die einmal diesen Schalter an und löst ein Signal aus und dann springt er wieder zurück. Andere Möglichkeit sind Kontaktgleise. Da ist die Idee, dass man die Schienen ein bisschen auftrennt, die Masseverbindung im Prinzip auftrennt. Und wenn die Lok mit den Metallrädern drüber fährt, stellt sie einen Kontakt her, den man auch messen kann. Lichtschranken sind eine Möglichkeit. Muss man nur einfach dann wahrscheinlich in der Anlage gut verstecken, dass da nicht irgendwie so Sachen im Gelände rumstehen, die so ein bisschen deplatziert wirken. Und Magnetkontakte, also Readkontakte, sind auch noch eine ganz hübsche Möglichkeit. Da würde ein Magnet irgendwo ins Gleisbett oder halt irgendwie so neben die Schienen kommen. Beziehungsweise der würde unter die Lok geklemmt und der Readkontakt kommt irgendwo in die Schienen rein und wenn die Lok mit dem Magneten drüber fährt, löst sich das halt aus. Ist auch eine Möglichkeit. Da muss man halt an jeder Lok dann eine kleine Änderung vornehmen. Da gibt es jetzt, denke ich, verschiedene Ansichten, verschiedene Vor- und Nachteile. Ich bin einfach mal mit diesen Schaltern gestartet, weil das eine sehr schmerzfreie Möglichkeit ist, am Anfang was zu machen, ohne in größere Probleme zu laufen. Wichtig ist galvanische Trennung. An den Schienen liegt irgendwas um 18 Volt und wenn die in den falschen Eingang vom Arduino reingehen, dann war es das. Insofern sollte man dafür sorgen, dass man halt eine galvanische Trennung hinkriegt und bei diesen Schaltgleisen ist das relativ einfach zu realisieren, indem man einfach alle Kabel direkt zum Arduino führt und gar keine Verbindung mehr zur Schiene irgendwie hat. Ja. So, dann ist die Frage, wie kann ich die ganzen Sachen detektieren? Wie kriege ich mit, wo sich was getan hat auf meiner Bahn? Im einfachsten Fall könnte ich mir jetzt überlegen, jo, ich baue halt meine Bahn hier irgendwie auf und habe einen ganzen Haufen, 20, 30 von diesen Kontakten, die irgendwas messen. Und der Arduino hat ja eine ganze Menge Pins, ich schließe die mal alle an. Das skaliert irgendwie nicht so richtig, also es funktioniert grundsätzlich, könnte ich einfach diesen Schalter hier direkt an irgendeinen Eingangspin von meinem Arduino anschließen, aber es skaliert halt nicht, weil irgendwann nicht mehr genügend Eingänge vorhanden sind. Problem 2, man muss auch im richtigen Moment den Schalter abfragen. Wenn die Lok schon drüber gefahren ist und ich eine Sekunde zu spät frage, habe ich Pech gehabt, dann kriege ich den Kontakt nicht mehr mit. Eine der Standardlösungen, jetzt zumindest in der Märklin-Welt, ist dieser sogenannte S88-Bus. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Name herkommt. Hier ist die Idee, ich versuche mit möglichst wenig Signalen oder möglichst wenig Kabeln im Prinzip offene Menge von Kontakten anzusteuern. 6 Adern werden insgesamt benötigt. Und was ich halt habe, ist dann in den verschiedenen Messstationen, nenne ich sie mal, ich habe parallele Eingänge, die mir wirklich Schalter abfragen, 8 oder 16 Stück zum Beispiel, und das seriell umwandeln und dann seriell zum Arduino befördern. Das heißt, ich kann das Ganze auch nach hinten ergänzen, weil alles über die gleiche serielle Leitung zum Arduino geht, ist es relativ unbegrenzt skalierbar. Irgendwann laufe ich dann in elektrische Probleme, aber grundsätzlich kann man immer was hinten ranhängen. Man sieht hier auch so ein bisschen, wie das Beispiel aufgebaut ist. Da links ist irgendwo die Zentrale, also zum Beispiel der Arduino. Und jedes Modul hat halt eine Reihe von eben Schaltern in der Schiene und da würde hinten dann das zweite, das dritte Modul dranhängen und wenn ich dann anfange, die Daten abzufragen, werden die einfach durchgeschoben und wenn die 16 hier rausgegangen sind, sind inzwischen die 16 da angekommen und alles geht der Reihe nach schön zur Zentrale. Ja, dachte ich, wenn das doch schon so ein Standardgerät ist, dann versuche ich doch damit irgendwie auch zu arbeiten. Und die Schaltung verdient eigentlich gar nicht ihren Namen, deswegen habe ich sie mal in Anführungszeichen gesetzt. Also das ist die Schaltung, die man braucht, um den Arduino in einen S88 Anschluss zu verwandeln. Im Prinzip muss man sich die 6 Leitungen irgendwo suchen. 2 davon sind Versorgungsspannung und die Masse und der Rest sind halt ein paar Datenleitungen. Und ich denke, gleich sehen wir auch noch, wofür die jeweils gut sind. Das Protokoll oder das Timing, was dann auf diesem seriellen Bus abgeht, findet man im Internet. Also da gibt es einen Haufen Leute, die das schon dokumentiert haben, sich damit beschäftigt haben. Insofern habe ich mir da einfach mal ein Diagramm irgendwo genommen und habe das versucht nachzuimplementieren. Man sieht, wir haben diese 4 Datenleitungen. Die Load-Leitung wird am Anfang einmal ausgelöst und die sorgt dafür, dass im Prinzip von den ganzen Schaltern, die auch noch gepuffert sind mit Flipflops, die Sachen eingelesen werden einmal in die einzelnen S88-Stationen oder Decoder. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Reset diese Puffer zurückzusetzen, sodass ich mitbekomme, wenn dann neue Schalter wirklich gedrückt worden sind. Und mit dem Clock-Signal hole ich mir nachher einzeln die Datenbits der Reihe nach aus dieser Kette von S88-Decodern raus. Das war extrem einfach umzusetzen, logischerweise auf dem Arduino. Ich habe 2 Stunden gebraucht, unter anderem, weil ich ein paar Kabel vertauscht habe und dann anfing zu debuggen und mich gefragt habe, was geht jetzt hier schief, aber eigentlich das, ja, ist das keine große Sache. Ein bisschen Pins setzen und Verzögerungen dazwischen und dann ist es das. Ja, die Summe der Teile ist das, was auch im Moment hier vorne auf dem Tisch aufgebaut ist. Also, das da rechts ist der Arduino mit dem CAN Bus Shield, kleines Breadboard mit der Schaltung, die ich gerade gezeigt hatte. Und links, das ist dann so ein S88-Decoder, den man beim Konrad oder sonst irgendwo einfach kaufen kann. Und da habe ich jetzt das eine Schaltgleis hier angeschlossen. Das war im Prinzip die Hardware-Seite. Auf der Software-Seite habe ich eine kleine Library gebaut, um diese rudimentäre CAN-Library drumherum, sodass das Ganze auch ein bisschen mehr nach Modellbahn aussieht und man sich nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Paketdetails rumschlagen muss. Heißt genauso wie der Vortrag im Prinzip. Und da drin gibt es dann verschiedene Klassen, die eben jetzt den Modellbahnern das Leben ein bisschen leichter machen sollen. Die wichtigste ist der Track-Controller und der hat halt solche Funktionen oder Methoden, eben um die Geschwindigkeit der Lok zu setzen, die Richtung zu setzen, einzelne Funktionen an- und auszuschalten oder auch eben Zusatzhardware wie steuerbare Weichen oder Signale zu kontrollieren. Und dann gibt es noch eine weitere Klasse, Track Reporter, die setzt genau diese S88-Geschichte um. Da gibt es eine Methode Refresh, die liest im Prinzip mal den letzten Stand ein, komplett, und dann kann ich mir für jedes Bit einzeln abfragen, ob das jetzt gerade, ob der Schalter gedrückt wurde oder nicht gedrückt wurde. Ja, dann sind wir auch schon bei der Demo hier vorne. Mal gucken, wie gut die jetzt gleich funktioniert. Also der Aufbau hier auf dem Tisch ist ziemlich genau der, den ihr auch hier seht. Also eine Weiche, die steuerbar ist, ein Schaltgleis und eine Lok. Und die Adressen stehen auch da. Also Weiche auf Adresse 1, Lok auf 21 und da die beiden S88-Kontakte für jede Richtung, in die man das überfahren kann. Und dann habe ich eben 3 kleine Beispiele, einmal das Ganze manuell zu steuern über den Arduino, einmal autonom und dann ferngesteuert über USB. So, jetzt muss man mal gucken, ich weiß nicht, ob wir hin und her schalten sollen, ich könnte dann die Sketche noch kurz zeigen. Können wir problemlos hin und her? Okay, dann versuchen wir das mal. Also, das erste Beispiel. Ist im Prinzip der hier. Da sieht man auch nochmal so ein bisschen so den Sketch. Also das ist jetzt eine manuelle Steuerung über diesen kleinen Joystick, der auf dem Board ist. Ich gehe mal ganz kurz durch den Sketch durch, dass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Muss ja jetzt nicht jedes Detail verstanden werden. Also ich habe diesen Track-Controller, den ich einmal anlege. Das Flag da hinten sagt mir, ob er mit Debugging arbeiten soll oder nicht, also mit Debugging-Output. Hier lege ich die Adressen fest für die Lokomotive und für die Weiche. Die Protokollkennung geht da mit ein, deswegen diese Addition. Dann habe ich hier ein paar Konstanten für die verschiedenen Richtungen von dem Joystick. Das ist nicht spektakulär. Dann habe ich hier die übliche Setup-Routine. Was ich da mache, ist ein paar Sachen auf High zu ziehen, sodass ich nachher auf Masse legen kann, wenn der Joystick irgendwo in irgendeine Richtung zeigt. Und ich sorgt dafür, dass die Lok einen definierten Anfangszustand hat. Also ich gebe erstmal sowieso Strom auf die ganze Geschichte und sage, wir sollen vorwärts fahren und das Licht einschalten. Dann habe ich 2 Funktionen, die sich um den Joystick kümmern. Die will ich jetzt gar nicht im Detail anschauen. Die fragen halt ein paar Eingangspins ab und geben ein Event dann zurück und warten auch darauf, dass der Joystick wieder losgelassen wird, sodass ich nicht doppelte Ereignisse bekomme, die ich nicht haben möchte. Und der eigentliche Loop sieht dann so aus, dass ich mir immer ein Signal vom Joystick hole, also ein Event, und dann eben Switch Case habe und entweder die Weiche irgendwo hin bewege oder die Lok schneller oder langsamer mache. Also sehr trivial. So, ich versuche das jetzt mal in den Arduino rüber zu schießen, gucken, ob es funktioniert. Uploading. Okay. So. Das Licht ist schon mal an, das ist ein gutes Zeichen. So, also jetzt kann ich hier mit dem Joystick die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, kann sie auch wieder runterregeln. So, kann, ich hoffe, man hat es gehört, die Weiche auch steuern, die Richtung wechseln, dann wieder die Geschwindigkeit erhöhen und zurückfahren. Also, Stopp. Nicht über den Tisch hinausfahren. So. Also, das ist die völlig manuelle Steuerung. Ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, zumal dieser Joystick da ein bisschen friemlich ist. Lustiger wird es vielleicht, wenn man irgendwas hinbekommt, was dann automatisch abläuft. Auch das ist natürlich jetzt nur ein sehr einfaches Beispiel. Kann ich aber auch zeigen. Das war der Joystick. Habe ich hier irgendwas, das nennt sich dann Pendelzug. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und gehe auch wieder kurz durch den Sketch durch. Also am Anfang habe ich wieder diesen Track-Controller angelegt und jetzt zusätzlich noch einen Track-Reporter, eben diesen, der Feedback vom S88-Bus sammelt. Ich lege wieder ein paar Adressen und noch andere Konstanten fest für die Geschwindigkeit und für irgendwelche Pausen zwischendurch und möchte am Anfang auf Gleis 1 hier, das Track 1, habe wieder meine Setup-Methode, die dafür sorgt, dass die Lok am Anfang einen definierten Zustand hat und habe dann eine Reihe von Hilfsmethoden oder Funktionen, müsste ich korrekterweise hier sagen. Eine heißt Wait for Contact, da gebe ich eben einen Pin an von diesem S88-Bus, auf den ich warten möchte und solange der nicht einmal ausgelöst wird, verharre ich einfach in der Funktion. Dann habe ich eine zweite Hilfsfunktion, mit der ich die Lok in irgendeine vorgegebene Richtung fahren lassen kann, bis irgendein vorgegebener Kontakt einmal betätigt wird. Ist auch nicht wirklich spektakulär. Ich lege die Richtung fest, wie sie übergeben wird, setze die feste Geschwindigkeit, die festgelegt, wie am Anfang oben definiert wurde, warte auf den Kontakt, habe dann noch ein bisschen Verzögerung, dass die Lok noch ein bisschen weiterfährt und ausrollt und dann hält sie an. Und ja, der eigentliche Loop der ganzen Geschichte sieht dann sehr unspektakulär aus. Ich fahre in die eine Richtung, bis Kontakt 1 ausgelöst wurde, wechsle dann die Weiche jeweils auf das Gleis, was ich zuletzt nicht hatte und fahre dann zurück in die andere Richtung, bis der andere Kontakt ausgelöst wird. Also sind eigentlich nur ein paar Zeilen Code. Und mal gucken, ob es auch funktioniert. Also einmal hochladen. Compiling Sketch. So, fährt sie los. Und hält an. Vorführeffekt. Okay. Stopp. Gucken, ob hier irgendwie vielleicht klemmt. Ist ein bisschen friemelig. So, versuchen wir es nochmal. So, ich kann wenigstens hier die Ausgabe mir angucken. Nochmal. So, also, neuer Versuch. Ja, jetzt fährt sie weiter. Bleibt stehen. Fährt wieder zurück. Jetzt war die Weiche schon in die richtige Richtung gesetzt. Ja, also haben wir halt jetzt nicht beide Bilder auf einmal. Hier auf dem, genau, sehe ich halt jetzt noch den Logging-Output von meinem Programm und kann halt sehen, worauf er gerade immer wartet. Ist der Kontakt ausgelöst worden, soll wieder anhalten. Weiche schaltet um, also auch unspektakulär, fährt jetzt die ganze Zeit hin und her. So, dann hältst du jetzt mal an. So. Dann habe ich noch einen dritten Sketch, den ich zeigen möchte. Gucken, wo ich den jetzt hier finde. Ich hatte ja anfangs gesagt, diese teure Station ist die, die eine Möglichkeit bietet, dann irgendwie über ein Ethernet an andere Geräte zu kommen, zum Beispiel an einen PC. Da habe ich mir überlegt, was ist die einfachste Möglichkeit, jetzt hier diese Geschichte irgendwie fernsteuern zu können von einem anderen Rechner aus, was immer das sein kann. Und das USB-Kabel ist ja auf jeden Fall vorhanden, der USB-Anschluss. Also habe ich mich dafür entschieden. Ich habe jetzt hier einen Sketch, den ich eigentlich gar nicht komplett zeigen möchte. Die Idee ist einfach, über die serielle Leitung zeilenweise zu kommunizieren, so eben Frage-Antwort. Und es gibt dann halt irgendwelche Methoden, die eben eine Zeile komplett einlesen, bis zum Zeilenumbruch, ein bisschen analysieren. Dann gibt es hier diese Funktion Dispatch, die sich einfach anguckt, welchen String habe ich als Kommando bekommen und die ruft dann halt eine entsprechende Funktion wirklich von unserem Controller auf. Und ja, der eigentliche Loop sieht auch wieder total unspektakulär aus. Ja, macht nämlich immer nur Receive Request, passt dann die ganze Geschichte und wenn das okay ist, versucht er auch ein Dispatch zu machen und dann schreibt er einfach True oder False zurück an den Rechner, der an der seriellen Leitung hängt. Kann man das auch mal ausprobieren. Upload. In dem Fall lassen wir wahrscheinlich das Bild am besten mal auf dem PC hier. So. Uploading. So, mal gucken, wenn ich jetzt sage, set loco, erstmal wieder hier Saft drauf gebe. Stopp! Anhalten. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, set loco speed, und das war ja die 21, und ich setze das mal auf 50 vielleicht, mal gucken, ob das reicht. Fährt sie halt los, fährt sehr langsam los. Set loco speed 21, so und so hält sie halt wieder an. Und so könnte ich jetzt auch die anderen Funktionen auslösen. Jetzt könnte ich hier entweder irgendwas Eigenes entwickeln oder mich an irgendwas dranhängen, was es schon gibt. Da gibt es ja verschiedene Open-Source-Programme auch. Rockrail zum Beispiel, glaube ich, ist auch Open-Source. Könnte man so einen Connector bauen zu irgendeiner Software, die auch schon existiert, um die ganze Geschichte wirklich zu steuern. Wo ich persönlich jetzt halt dran bin, eben beruflich vorbelastet, ist Android. Also, dass ich es irgendwie von einem Tablet oder Telefon aus steuern kann. Aber es ist im Moment noch sehr brüchig, deswegen möchte ich es nicht unbedingt zeigen. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, dass es grundsätzlich funktionieren müsste in der Richtung. Ja, die Zeit ist mehr oder weniger rum, wenn ich es richtig sehe. Ich habe, glaube ich, noch eine Folie, dann bin ich auch durch. Also, wohin könnte man noch gehen? Diese Infrarotgeschichte, damit hatte ich gesagt, war ich einfach eigentlich schon gestartet am Anfang, aber es wird dann relativ schnell langweilig. Es ist aber auch so einfach umzusetzen, dass es wirklich jedes Kind machen könnte, ein paar Bauteile, drei Bauteile insgesamt, man kann halt wirklich nicht viel damit tun. Steuerung über Netzwerk könnte man sich angucken, es gibt Shields für den Arduino, die Bluetooth bereitstellen, Ethernet oder WLAN, kann man natürlich auch machen. Wie gesagt, ich interessiere mich jetzt für die Android-Geschichte und ich interessiere mich auch dafür, halt eigene Platinen mal ätzen zu lassen, die dann aus meinem Kladderadatsch hier irgendwas Schöneres machen. Und da ist halt das Fritzing sehr empfohlen. Das ist auch eben ein einfach zugängliches Platinen-Layout-Programm, was meiner Meinung nach das Arduino ganz schön ergänzt, wo man auch einfach die Sachen dann hochladen kann und die Platine zugeschickt bekommt. Das ist so einer meiner nächsten Pläne. Ja, Erfahrungen sind, glaube ich, so ein bisschen durchgeklungen im Vortrag. Also ich mache das jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange. Ich bin auch keiner mit einer ausgewiesenen Elektrotechnik-Ausbildung. Man kommt mit dem Arduino sehr schnell zu Ergebnissen. Das ist wirklich sehr schön. Man kann eben auch mit dem Breadboard starten und dann irgendwann auf richtige eigene Hardware gehen. Und es existiert wirklich sehr viel Zeug im Netz, worauf man aufbauen kann. Das ist eine schöne Sache. Ja, man muss halt gucken. Man kann diese Sachen hier nicht beliebig stacken, weil irgendwann alle Leitungen doppelt und dreifach belegt sind. Da muss man sich dann irgendwas überlegen. Da gibt es Arduinos, die haben mehr Pins zur Verfügung. Das ist eine Variante. Oder man nimmt direkt mehrere Arduinos und baut direkt so ein verteiltes System auf und lässt die miteinander kommunizieren. Ist dann auch eine Möglichkeit. Ja, und das Ganze macht Spaß. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen. Und ja, damit bin ich auch durch.
Okay, herzlichen Dank, Jörg. Ich denke, wir haben noch Gelegenheit, ein paar Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Gibt es irgendwelche Fragen hier noch zum Jörg, zu diesem Projekt?
Ja. Hallo, nun hast du ja vorgestellt, dass das Ganze über serielle Konsole läuft und die Befehle sind teilweise recht lang. Erste Frage ist, wie gut skaliert es auf der Konsolenseite? Also wie schnell kannst du da Befehle irgendwie rübersetzen? Also was ist da so das angepeilte Höchstmaß? Und die zweite Frage ist, wie viele Lokomotiven kann man jetzt mit dem CAN-Bus dann am Ende steuern? Beziehungsweise wie viele Teile dann wahrscheinlich?
Also zu der seriellen Geschichte über USB habe ich jetzt nicht wirklich eine Hausnummer, wo ich hin will. Aber der Durchsatz jetzt, man kann ja auch die Bitrate noch ein bisschen hochsetzen, der Durchsatz war bis jetzt immer gut genug, um schnell die Kommandos rauszubekommen. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, 100 Kommandos pro Sekunde, 1000 pro Sekunde oder so. Aber letztlich, wenn du kommunizierst, auch jetzt mit einem Android-Gerät, dann ist das Bulk und das geht recht fix durch. Also bis jetzt bin ich nicht an wirkliche Limitationen da gekommen, aber ich habe keine Zahlen parat. Die Anzahl der Lokomotiven im Prinzip nicht wirklich begrenzt, also geht eigentlich in die Tausende, so viel wie Adressen da sind. Die Begrenzung ist im Moment eher elektrisch, dass das Ding hier irgendwas um 2 oder 2,5 Ampere nur liefert und damit kannst du nur begrenzt viele Sachen gleichzeitig da rumfahren lassen, sonst musst du irgendwelche Booster oder sowas einsetzen und Gleisabschnitte nochmal separat mit Strom versorgen. Aber jetzt zumindest von der Protokollgeschichte her sehe ich im Moment keine großen Limitationen.
Okay, weitere Fragen an Jörg? Ja.
Die Anschlussbox kann nur ein Märklin-Protokoll erzeugen oder auch ein DCC?
Die kann auch DCC, inzwischen auch für Magnetartikel. Da kommen regelmäßig auch noch Updates von Märklin, die dann über diese Mobile Station in die Anschlussbox eingespeist werden. Kann dann auch Selectrix, weil das ja die gleiche Hardware ist. Also die gehen alle, kein Problem.
Noch eine Frage? Okay, dann danken wir recht herzlich dem Jörg für den tollen Vortrag, die super Vorführung.
Dankeschön. Danke.